Ja, schlagt mit mir eure Bibeln auf im Römerbrief. In Kapitel 3. Danke. Römer Kapitel 3. Ich werde die Verse 21 bis 24 lesen. Lasst uns hören, was Gottes Wort uns sagt. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Soweit Gottes Wort. Im Juli 1945 ereignete sich inmitten des Pazifischen Ozeans eines der größten Schiffsunglücke der Geschichte. Ein schwerer US-amerikanischer Kreuzer auf einer Geheimmission, die USS Indianapolis, mit einer Besatzung von 1200 Mann wurde dort von mehreren japanischen Torpedos getroffen, die aus einem U-Boot abgeschossen wurden. Das Schiff ging in Flammen auf und begann zu sinken. Knapp 900 Männer der Besatzung überlebten und warfen sich teils mit und teils ohne Rettungswesten ins Meer hinein. Die anfängliche Hoffnung der Überlebenden verwandelte sich ganz schnell in einen Albtraum. Weit entfernt von irgendeiner Küste trieben sie mitten auf dem Meer. Nach kurzer Zeit starben einige von ihnen an ihren eigenen Verletzungen und ihr Blut lockte eine Unmenge von Haien an. Und diese Haie, die haben dann für noch mehr Tod gesorgt, noch mehr Panik unter den Überlebenden. Und so waren sie mehrere Tage auf der offenen See, dem Wind und Wellen, den Haien, der glühenden Hitze und Durst ausgeliefert. Verloren, ohne Hoffnung auf Rettung. Nach einer Weile verloren viele den Verstand, manche begannen Halluzinationen zu sehen, andere haben angefangen, das Meerwasser zu trinken, was den Durst nur noch schlimmer gemacht hat. Was für ein Horrorszenario. Und das ist wirklich so passiert. Stell dir einen Augenblick lang vor, du wärst mitten unter diesen Überlebenden, mitten im Meer. Welche Dinge würden dir durch den Kopf gehen? Was würde das in dir auslösen? Woher sollte Rettung kommen für diese Männer? Die Lage war aussichtslos. Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Nach 4 Tagen waren von den 900 Überlebenden nicht einmal mehr die Hälfte übrig. Und genauso wie die Zahl der Männer immer weiter sank, so schwand auch immer mehr ihre Hoffnung, dass sie von irgendwoher Rettung bekommen können. Das Thema der heutigen Predigt lautet ein Ding der Unmöglichkeit. Gottes Gerechtigkeit für Sünder. Im Zentrum des Römerbriefes steht das Evangelium. In Paulus ist es unglaublich wichtig, den Römern diese gute Botschaft zu verkündigen, weil er weiß, dass das Gottes Kraft ist, um den einzelnen Gläubigen im Glauben zu stärken, zu ermutigen und aufzuerbauen. Und während er es ganz ausführlich schreibt, kommt immer wieder das Thema der Gerechtigkeit Gottes auf. Gottes Gerechtigkeit ist zuallererst einmal seine Eigenschaft, vollkommen gerecht zu sein. Das heißt, in allem, was Gott ist und tut, in dem, was er denkt und was er sagt, erreicht Gott den höchsten Maßstab an Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit bedeutet aber auch, dass er ein Richter ist, dass er alles, was nicht gerecht ist, beurteilen, also richten muss und das Ungerechte verurteilen muss. Und für die Menschen bedeutet das darum, dass sie diese Gerechtigkeit Gottes erreichen müssen, dass die sie selbst haben müssen, damit sie vor Gott als Richter bestehen können. Und in Kapitel 1, Vers 17 eröffnet Paulus dann, dass in diesem Evangelium, das Gottes Kraft ist, genau diese Gerechtigkeit offenbart wird. Also die Frage beantwortet wird, wie kommt der Mensch zu dieser Gerechtigkeit, die er unbedingt braucht? Aber bevor er das wirklich aufzeigt, macht er deutlich, dass die Menschen diese Gerechtigkeit komplett verfehlen. Deshalb lautet der erste Punkt, die unermessliche Sünde Gottes Gerechtigkeit verfehlt. In unserem Predigttext steht Paulus kurz davor, einen Vorhang zu lüften und etwas Unglaubliches, etwas Großartiges zu zeigen. Aber bevor er den Blick vollkommen freigibt, schreibt er in der Mitte einen Satz über ein zermürbendes Thema, das uns in ganz unangenehmer Weise trifft. Ja, lasst uns in unseren Bibeln in dieses Horrorszenario der menschlichen Sünde eintauchen und schauen, was Paulus darüber schreibt. Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wer sich im Römerbrief auskennt, der weiß, dass dieser Satz wie eine Zusammenfassung von etwas ist, was der Paulus 2,5 Kapitel im Voraus schon ganz ausführlich beschreibt. Er fängt in Römer 1, Vers 18 an und schreibt bis zu dem Vers vor unserem Predigttext einfach nur über die Sünde, über die Verdorbenheit der Menschen. Sehr ausführlich. Und wir merken schon, dass ihm dieses Thema in einer uns ungewohnten Weise wichtig ist. Er möchte, dass wir etwas verstehen, nämlich, dass alle Sünder sind. Dass es keinen gibt, der sich irgendwie aus dieser Sache herauswinden kann. Die Gemeinde in Rom, die bestand sowohl aus Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, als auch aus Heiden, die an Christus gläubig geworden sind. Und Paulus ist es wichtig, dass keine von beiden Gruppen sich aus diesem Urteil über die Menschen rausziehen kann. Deswegen macht er so ausführlich klar, dass der Mensch ein Sünder ist und was es bedeutet. Lasst mich ein paar Verse zurückgehen. Und ab Vers 9 im dritten Kapitel bis Vers 18 lesen, wie Paulus mit vielen Zitaten auch aus dem Alten Testament diese Sünde beschreibt. Vers 9. Wie nun? Haben wir, also die Juden, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ich fordere dich ganz persönlich dazu auf, wenn du diese Dinge liest, es auf dich selbst zu beziehen und zu merken, dass auch du dich da nicht rauswinden kannst. Paulus schildert hier ein universelles Problem, ein Problem, das jeden Menschen betrifft. Vielleicht kennt ihr diese Weltuntergangsfilme oder Romane, wo irgendeine Katastrophe über die Welt kommt und es ist klar, die ganze Welt geht unter. Es gibt da ganz oft irgendeine Gruppe von Menschen, die meinen, dass sie davon nicht betroffen sind. Die sich irgendwie da rauswinden können. Es sind dann oft irgendwelche Reichen oder Arroganten, die dann in ihre Bunker sich zurückziehen und meinen, diese Katastrophe wird sie nicht treffen. Aber Paulus ist hier unerbittlich und sagt, von dieser Katastrophe sind alle betroffen. Und anstatt schnell eine Lösung zu zeigen, wie man aus diesem Problem rauskommt, vertieft er es und beleuchtet es von allen Seiten, so nach dem Motto, damit du weißt, wie mies du wirklich dran bist. Es ist wie bei diesen Überlebenden der Besatzung der Indianapolis auf dem Meer. Welche Möglichkeit hatten sie? Ja, die Rettungswesten? Die waren schon nach einem Tag vollgesogen mit Wasser und haben eigentlich sich eher negativ ausgewirkt. Vielleicht sollten sie schwimmen? Sie waren so weit im Pazifik drin, dass nicht mal der beste Schwimmer auch nur so weit hätte schwimmen können, um irgendein Ufer zu Gesicht zu bekommen. Vielleicht ein vorbeitreibendes Stück Holz? Was würde das helfen gegen die Haie und die Hitze und den Durst? Es wird also klar, es gibt keine Rettung. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber für uns wird es sogar noch schlimmer. Wenn wir Vers 23 genau lesen, schaut mal rein, dann seht ihr, dass dort nicht nur steht, dass der Mensch Sünder ist. Der Satz geht weiter und sagt, sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also du bist nicht nur ein Sünder, sondern du verfehlst auch noch Gottes Herrlichkeit. Was hier gemeint ist, wird vielleicht klarer, wenn wir uns andere Übersetzungen zu Hilfe nehmen. Zum Beispiel schreibt die Elberfelder Hückeswagen, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also genauso wie diese Männer im Meer das Ufer niemals erreicht hätten, so erreichen auch wir Gottes Herrlichkeit nicht. Oder was ich auch sehr hilfreich finde, manche Übertragungen aus dem Englischen, wenn man sie direkt übersetzt, dann steht da, alle fallen zu kurz. They fall too short. Stell dir vor, du stehst auf einem Hochhaus, das einstürzt und du musst springen, um auf das andere Hochhaus zu kommen, damit du gerettet werden kannst. Ja, egal, was für ein guter Springer du bist, egal wie viel Kraft du hast, du rennst, springst und fällst zu kurz. Du erreichst das rettende andere Hochhaus nicht. Und genau so sind wir alle. Was wir erreichen sollen, erreichen wir nicht. Und es muss uns klar werden, was wir erreichen müssen, die Herrlichkeit Gottes, ist so viel weiter weg als ein Ufer, zu dem man schwimmen kann, oder ein anderes Hochhaus. Gottes Maßstab ist so viel höher, weil es eben Gott ist. Und diese Herrlichkeit, die wir haben müssen, sie fehlt uns. Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, warum wird dieser Maßstab überhaupt an uns angelegt? Ich meine, Gott ist Gott. Natürlich, er ist vollkommen herrlich, aber wir sind doch nur Menschen. Wenn man dazu in den Schöpfungsbericht reinguckt, dann sehen wir, ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, ich lese einfach, was da am Ende von Genesis 1 steht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Also Gott hat sein herrliches Bild auf den Menschen aufgedrückt sozusagen. Und das bedeutet für ihn, dass er dem auch entsprechen sollte. Was genau ist denn mit Gottes Herrlichkeit gemeint? Gottes Herrlichkeit ist eine Eigenschaft, die seine Perfektion und seine Majestät, seine Vollkommenheit beschreibt. Etwas, das alles andere neben sich erblassen oder eigentlich eher schmutzig erscheinen lässt. Wenn ich an Gottes Herrlichkeit denke, dann denke ich an Reinheit und Heiligkeit, so wie Johannes im ersten Johannesbrief sagt, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und genau diesen Maßstab setzt er an uns an. Aber durch die Sünde hat der Mensch diese Herrlichkeit, die ihm gegeben wurde, verloren und sich auch den Weg dahin völlig verbaut. Und das ist der Zustand, den Paulus hier im Römerbrief so eindrücklich schildert. Und er lässt uns mit dieser Frage zurück, mit einer dringenden Frage, wie komme ich jetzt zu dieser Gerechtigkeit Gottes? Wie kann ich diesem Urteil über mich entfliehen? Wie kann ich Gottes Zorn entgehen? Und wir müssen Gottes Wort hier unbedingt ernst nehmen und uns klar machen, die Antwort lautet ganz klar, du kannst nicht entfliehen. Das Urteil lautet schuldig. Keiner kann vor Gott gerecht werden. Gottes Gerechtigkeit zu erreichen ist für uns ein Ding der Unmöglichkeit. Ich möchte dich genau hier herausfordern. Hast du das wirklich verstanden? Bist du dir deiner eigenen Sünde bewusst? Standest du mal an dem Abgrund deiner eigenen Verdorbenheit und hast da hineingesehen? Und gesehen, dass du mit deiner eigenen Kraft und deinen eigenen Versuchen vollkommen zum Scheitern verurteilt bist? Wenn du das hörst und es ist dir völlig neu und du kennst Gott nicht und glaubst nicht an ihn, dann mach dir das jetzt bewusst, was es bedeutet, gegen Gott zu sündigen. Vor Gott schuldig zu sein. Weil auch du eines Tages vor seinem Richterstuhl stehen wirst und Rechenschaft ablegen musst für deine Taten. Dann stellt sich die Frage, hast du diese Gerechtigkeit Gottes? Und die Antwort lautet, nein, du hast sie nicht. Und wenn du ein Kind Gottes bist und ihn kennst, dann stell dir dennoch dieselbe Frage. Weil die Frage ist, hörst du Gott noch zu, wenn er in seinem Wort die Härte deines Herzens aufzeigt? Lässt du dir das noch bewusst machen? Oder hast du dich daran gewöhnt, beim Thema Sünde einfach auf Menschen um dich herumzuschauen? Weil das ist ganz leicht. Aber Gott will nicht diese Pharisäer, die auf den Zöllner schauen und sagen, oh Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der. Gott möchte den demütigen Zöllner, der nicht anders kann, als sich an die Brust zu schlagen und zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, weil er seine Schuld erkennt, weil er erkennt, dass er Gottes Zorn verdient hat, dass er keine Möglichkeit hat, vor Gott gerecht zu werden. Wenn du heute nach Hause gehst, dann denke darüber nach, wo in deinem Leben du diesen Maßstab Gottes nicht erreichst. Verrutscht, einen Moment. Denk darüber nach, wo du diese Herrlichkeit Gottes verfehlst, wo du in deinem Denken und in deinem Reden und in deinem Handeln nicht Gottes heiligem Denken und Gottes reinen Reden und Gottes vollkommenem Handeln entsprichst. Ja, wie oft hast du zum Beispiel diese Woche gezweifelt, dass Gott wirklich gut ist und dass Gott dich versorgen wird, dass er dich nicht vergisst? Oder wie viel Neid und Hochmut war diese Woche in deinem Herzen? Wie bist du heute Morgen mit deiner Frau oder deinen Kindern umgegangen? Oder wie oft hast du in der letzten Woche auf diese vielen Zöllner um dich herum geschaut und gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die? Und wenn du ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, dann ist diese Liste lang. Und darum mach es dir zur täglichen Praxis, diese Dinge zu Gott zu bringen und wirklich zu bekennen. Nicht einfach nur schnell im Vaterunser zu sagen und vergib uns unsere Schuld und so weiter, sondern es zu bekennen und im Gebet Gott um Vergebung zu bitten. Geh nicht leichtfertig mit deinen Sünden um. Lass uns in Gedanken noch einmal zu diesem Horrorszenario auf dem Pazifik zurückgehen. Nachdem die Männer tagelang Zeugen von grausamem Tod und Angst und Verzweiflung waren, nachdem sozusagen der letzte Keim der Hoffnung in ihnen erstickt war, da hörten sie plötzlich ein unerwartetes Geräusch. Ein Flugzeug der USS Navy flog genau über diese Stelle einfach nur zu einem Beobachtungsflug und sah diese Männer immer noch einige hundert dort auf dem Pazifik treiben. In diesem Moment muss in den Herzen dieser Menschen eine Hoffnung wieder aufgeblüht sein. Weil sie gewusst haben, dieses Flugzeug wird irgendein Boot alarmieren und zu ihrer Rettung schicken. Nachdem Paulus im Römerbrief in den ersten Kapiteln 63 Verse lang diese Sünde ganz ausführlich beschrieben hat und das Horrorszenario sozusagen perfekt gemacht hat und gezeigt hat, dass es völlig ausweglos ist, schreibt er jetzt in Vers 21 zwei mächtige Worte. Schaut mal rein. Jetzt aber. Diese zwei kleinen Worte sind wie der Schall von 1000 Posaunen, die etwas Herrliches, etwas Großartiges ankündigen. Sie sind wie ein sekundenschneller Sonnenaufgang, der diese tiefe Finsternis in herrliches Licht taucht. Man weiß noch nicht genau, was kommt, aber man weiß, dieses Jetzt aber kündigt eine unverhoffte Hoffnung an, einen unerwarteten Weg. Und darum kommen wir zum zweiten Punkt. Der unerwartete Weg, Gottes Gerechtigkeit offenbart. Ja, nach Tagen auf dem Meer, dem ganzen Bösen, den Wellen, den Haien, der Sonne hilflos ausgeliefert und keine Kraft, um Rettung zu erreichen, wird klar, unsere Lage ist aussichtslos. Und genau dann kommt etwas Unerwartetes. Genauso ist es hier in unserem Text. Es ist wie, als würde Gott sagen, jetzt aber, nachdem alle Welt vor mir schuldig ist, nachdem ihr verstanden habt, dass es wirklich keine Chance für euch gibt, keinen Weg, jetzt zeige ich meinen Weg der Gerechtigkeit. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben vor kurzem uns an die Reformation erinnert. Und das Motto der Reformation damals war Post tenebras lux. Das ist lateinisch und bedeutet nach der Finsternis Licht. Und für die Gläubigen damals, in der damaligen Zeit, war diese Reformation wirklich wie ein herrliches Licht nach einer langen, zermürbenden Finsternis. Genau das drückt dieses Wort in unserem Text, dieses Wort offenbar werden, aus. Es ist ein griechisches Wort, das seinen Ursprung in dem Wort scheinen oder leuchten hat. Und so lässt jetzt Gott in diese Finsternis der menschlichen Sünde etwas hineinleuchten, etwas hineinscheinen. Lasst uns Verse 21 und 22 noch einmal lesen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Es gibt doch noch einen Weg, das rettende Ufer zu erreichen. Endlich wird gezeigt, wie der Mensch die Gerechtigkeit Gottes erreichen kann, wie er da herankommt, die vorher unerreichbar war. Und die Antwort ist der Glaube an Jesus Christus. Also die Gerechtigkeit, die ein Mensch erlangt, indem er an Jesus glaubt. Was für ein unerwarteter Wandel. Aber ist das wirklich so? War das wirklich so unerwartet? Wenn wir genau hinschauen auf Vers 21, dann steht da, dass diese Gerechtigkeit aus Glauben jetzt offenbar ist, die aber von dem Gesetz und den Propheten schon bezeugt wird. Gesetz und Propheten schließt alle Schriften ein, die die Juden damals hatten. Also für uns das Alte Testament. Und Paulus sagt, dieses Alte Testament hat schon immer genau diesen Weg aufgezeigt. Schon immer gesagt, der Mensch wird gerecht durch Glauben. Also ganz so unerwartet war es nicht. Aber trotzdem bleibt uns immer noch ein Problem. Und zwar die Frage nach der Schuld. Der Begriff Gerechtigkeit oder Rechtfertigung ist ja ein juristischer. Und das bedeutet, dass wenn ein Angeklagtes und im Gerichtssaal steht und der Richter sagt, ich spreche dich gerecht, dann kann er rausgehen ohne Schuld. Er ist frei. Aber hier ist das Problem, wenn jetzt der Mörder eures besten Freundes im Gericht stehen würde und er steht auf und sagt, jawohl, ich bin schuldig. Aber ich glaube an den Richter. Wenn der Richter dann sprechen würde, das ist super. Du bist schuldig, aber weil du an mich glaubst, spreche ich dich gerecht. Dann würden wir aufstehen und schreien und sagen, das ist ungerecht. So funktioniert das nicht. Für Sünde muss bezahlt werden. Für Schuld muss bezahlt werden. Lasst mich Paulus' Gedanken noch einmal kurz zusammenführen. Das Problem lautete, wie wird der Mensch vor Gott gerecht? Die Antwort lautete, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Wegen der unermesslichen Sünde der Menschen, durch die sie Gottes Gerechtigkeit nicht erreichen. Aber dann lüftet Paulus diesen Vorhang und offenbart endlich diesen unerwarteten Weg zu Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt bleibt die Frage, wie genau ist das überhaupt möglich? Wie kann Gott das machen, dass er dieses Ding der Unmöglichkeit doch möglich macht? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufschlagen Matthäus 19, wo Jesu Jünger an einem ähnlichen Punkt stehen und fragen, wie ist das überhaupt möglich? Matthäus 19, Vers 25 und 26. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott ist derjenige, der für uns diese unerreichbare Gerechtigkeit dennoch erreicht. Wir haben das vorhin so schön in diesen Liedern auch bekannt und gesungen. Alleine kann ich nicht bestehen, alleine kann ich das nicht schaffen. Gott ist derjenige, Gott allein, der das tut. Und dazu ist eine Gnade nötig, die einfach unfassbar ist. Und das beschreibt den letzten Punkt. Unfassbare Gnade, Gottes Gerechtigkeit erreicht. Verse 23 und 24 aus Römer 3. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Drei Dinge lernen wir hier darüber, wie Gottes Gerechtigkeit zu uns Menschen kommt. Erstens, es geschieht ohne Verdienst. Zweitens, das bedeutet allein durch Gnade. Und drittens, das funktioniert nur auf Grundlage des Erlösungswerkes von Christus. Ohne Verdienst bedeutet, du hast nichts dafür getan. Ja, kein einziges Werk hast du dafür getan, dass du gerecht wirst. Weil sonst könntest du ja sagen, ich habe es mir verdient. An dieser Stelle haken viele ein und würden sagen, ja, aber den Glauben, den müssen ja schon wir bringen. Der kommt von uns. Haben wir ja vorhin gehört. Der Mensch wird durch Glauben an Jesus gerecht. Aber wenn man so argumentiert, dann macht man automatisch diesen Glauben, den man hat, zu einem Werk. Und hier steht ja, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt sind. Die Bibel sagt, dass der Glaube eine Gabe ist, die Gott uns gibt. Und er ist ein Mittel für diese Errettung und nicht die Errettung selbst. Der Vers 24 fordert dich dazu auf, einfach nur einzig und allein auf Gott zu schauen. Ja, schau nicht auf deinen Glauben. Nicht dein Glaube rettet dich, sondern die Erlösung in Jesus. Und schau nicht auf deine Werke, denn nicht deine Werke machen dich vor Gott gerecht, sondern seine Gnade. Und das ist das Zweite und Unglaublichste, was wir in diesem Vers 24 sehen, das uns geradezu entgegenleuchtet, nämlich dass es einzig und allein durch seine Gnade geschieht. Gottes Gnade ist etwas, das er freiwillig, einfach weil er es will, an dich gibt. Es ist eine Zuwendung aus lauter Liebe, aus skandalöser Liebe zu nichtwürdigen Menschen, die es sich nicht verdient haben, dass er sie liebt. Ist das nicht unfassbar? Eine unfassbare Gnade. Und als Letztes lesen wir, wie genau diese Gnade funktioniert. Nämlich der letzte Teil, wo es heißt, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hier sehen wir endlich diesen unerwarteten Weg. Hier sehen wir die Antwort auf die größte Frage, diese Lösung für das größte Problem der Menschen. Und die Antwort ist ein einfacher Mann an einem rauen Kreuz. Ist Jesus, der Sohn Gottes, der dort hängt und deine Schuld auf sich nimmt, diesen Zorn von Gott als Richter für dich trägt und dadurch dir seine eigene Gerechtigkeit gibt, wie ein Kleid, das du anziehen kannst. Als die mittlerweile nur noch 316 Überlebenden der USS Indianapolis nach 11 schrecklichen Tagen auf dem Pazifik endlich gerettet wurden, da war das für sie sicherlich das einschneidendste Erlebnis in ihrem ganzen Leben. Dass sie diesem Tod so knapp entronnen waren. Wisst ihr, vor 500 Jahren, als Gott die Reformation entfacht hat, da hat das ein ganzes Land aus den Fugen gebracht. Und so viele, die lange unter dieser Vorstellung geknechtet waren, dass sie selbst irgendwie sich diese Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten müssen, war das eine Befreiung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das, was wir jetzt gerade in dem Vers gelesen haben, diese Lehren, dass die Rechtfertigung allein aus Gnade ist, allein durch Glauben, allein in Christus, war für sie etwas, das ihre Seele erleuchtet hat. Und hier bist du wieder herausgefordert. Wenn du diese Wahrheit jetzt hörst, vielleicht zum 1000. Mal, wird dein Herz noch mit Freude erfüllt? Kannst du noch staunen über die Lösung, die Gott für dieses krasse Problem gezeigt hat? Wir dürfen das Evangelium nicht betrachten ohne diesen Hintergrund, den ich vorhin so ausführlich gezeichnet habe, dieses Horrorszenario der Sünde zu vergessen. Wir müssen das immer sehen und dann diese unfassbare Gnade, dass Gott uns dennoch gerettet hat. Unser Problem ist, dass wir uns so schnell an Dinge gewöhnen, dass man etwas, was man am Anfang unglaublich findet, nach dem 100. Mal ganz normal erscheint. Und darum lass dich heute durch diese Worte Gottes an deinen Zustand erinnern. Und stell dir die Frage, wo wäre ich heute ohne das Evangelium, wenn ich jetzt vor Gott treten müsste? Und wenn du noch nie an Christus geglaubt hast, dann erkenne jetzt, dass Jesus selbst der einzige Weg ist, die einzige Lösung für dieses Problem. Dann sage ich dir, worauf wartest du noch? Ergreife diese Gnade, die Gott auch dir zuruft, und glaube an Jesus. Und vielleicht bist du jemand, der schon an Jesus glaubt und der sich seiner aussichtslosen Lage völlig bewusst war, der aber immer noch das Gefühl hat, hilflos auf diesem Ozean zu treiben. Weil er immer noch merkt, egal was ich mache, meine Taten sind einfach nicht so gerecht. Ich komme nicht an diese Herrlichkeit Gottes heran. Und dann möchte ich dir auch mit diesen passenden Liedern, die wir gesungen haben, zurufen: Vertrau allein auf Jesus, er hält dich fest. Es stimmt, du kannst diese Gerechtigkeit immer noch nicht selber erreichen. Da hat sich nichts dran geändert. Aber wir dürfen auf diesen Jesus schauen und wissen, er hat ein für alle Mal alles vollbracht. Er hat für uns diese Gerechtigkeit erreicht, sodass wir sie nicht mehr erreichen müssen. Und Gott guckt uns jetzt an und er sieht nicht uns mit unseren schlechten Taten, sondern er sieht uns durch Jesus hindurch und sagt zu dir, du bist gerecht. Ich habe euch vorhin ermutigt, jeden Tag dir deine Sünden bewusst zu machen und sie vor Gott ins Gebet zu bringen. Aber du solltest es nicht dabei belassen. Ich ermutige dich auch, nimm dir jeden Tag ein, zwei Verse aus der Bibel, die klar über das Evangelium sprechen. Es gibt so viele. Und dann denke 5 Minuten darüber nach. Und dann ganz wichtig, geh mit dem, was du darüber nachgedacht hast, ins Gebet und bitte Gott, dass er diese Wahrheiten auf dein Herz eingraviert. Dass er dein müdes Herz neu belebt, dich neu erkennen lässt, wie unfassbar diese Gnade ist. Es sind 15 Minuten vielleicht, die ihr dafür bräuchtet am Tag. Redet euch nicht selber ein, dass ihr die nicht habt. Der Teufel, der will uns so sehr daran hindern, dass wir genau das tun. Dass wir zu Gott ins Gebet gehen und sagen, bitte erwecke mich neu. Aber ich verspreche dir, wenn du das tust, das wird zu Veränderung führen. Du wirst Erweckung deines Herzens erleben. Und Stärkung deines Glaubens und Stärkung im Kampf gegen die Sünde. Lasst mich noch beten, ihr könnt gerne sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich preise dich für dein Wort, dass es uns nicht verschont, sondern uns unsere aussichtslose Lage, unsere tiefste Sünde ganz deutlich zeigt. Und wenn wir ehrlich sind und es lesen, dann müssen wir sehen, dass es uns ganz persönlich trifft. Aber ich preise deine Gnade, Herr, dass du uns nicht an diesem Punkt stehen lässt, sondern dass du uns diese überwältigende, unfassbare Gnade vor Augen führst, dass du dein Liebstes gegeben hast, damit wir, die wir sowas von nicht liebenswürdig waren, durch Glauben an Jesus seine Gerechtigkeit haben dürfen. Ich bitte dich, dass, wann immer wir dein Wort lesen und hören, du diese Wahrheiten neu auf die Augen unserer Herzen schreibst und unseren Glauben belebst und uns staunen lehrst. Amen. Amen.